Der DAZN Podcast. Game On. Der DAZN Podcast mit Elmar Paulke und dem Robstar Robby Marjanović.
Nach über 6 Wochen Pause, nach 42 Tagen Sommerpause hat die Warterei endlich ein Ende. Alter, wir haben es geschafft. Wir haben es alle zusammen überstanden. Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen, seid gegrüßt, fühlt euch umarmt, legt die Darts mal eben zur Seite, legt euch 2,37 Meter neben die Bluetooth-Box und entspannt euch und atmet tief ein und atmet tief aus. Wir sind wieder für euch da. Dieser 6. September ist ein Game-On-Tag und es ist nicht irgendein Game-On-Tag. Es ist Folge Nummer 115 von Game-On, dem DAZN Podcast. Und die allerliebsten Grüße gehen natürlich wie immer in den Black Forest, in den Schwarzwald zu Robby Marjanović, den ich lange nicht gesprochen habe. Ich grüße dich, Robby.
Hallo, Elmar.
Wie geht's dir?
Ich freue mich auch.
Ja, ich freue mich richtig.
Mir geht's super. Ich habe die Sommerpause gut verbracht, habe mich gut erholt. Aber heute natürlich wieder voll in die Arbeit gestürzt. Das heißt, seit gestern schon.
Ja.
Und wir nehmen ja hier. Dürfen wir das sagen, wann wir aufnehmen?
Das müssen wir sagen.
Ja.
Es ist Samstagabend, der 3. September. Wir nehmen also schon Samstagabend auf, aber es ist spät. Es ist 23.14 Uhr, weil Robby nämlich fleißig war. Die Hungarian Darts Trophy ist in vollem Gange seit gestern unterwegs. Und ich habe irgendwie das alles wirklich nur mit einem halben oder vielleicht mit einem Viertelauge verfolgt. Aber es gab verdammt viele Überraschungen. Ne? Was für ein Turnier.
Oh ja, also nicht unbedingt das Turnier der gesetzten Superstars. Also es wird meiner Meinung nach, ich weiß jetzt nicht, wie es ausgeht morgen, aber es wird eine dicke Überraschung geben, glaube ich.
Ja. Wir können das ruhig sagen. Meinetwegen nehmen wir hier am Samstagabend auf, weil ich das morgen oder Montag nicht so richtig schaffen kann. Wir können vielleicht später, das machen wir vielleicht ganz am Ende, Robby, legen wir uns noch fest und hauen einen Tipp raus, wer die Hungarian Darts Trophy gewinnen wird.
Ja.
Und ich sage nicht Van Gerven.
Das sagt keiner mehr.
Nee, der hat schon wieder gegen Whitlock verloren, ne? Das gibt's doch gar nicht.
6. Mal hintereinander.
Das ist ein Angstgegner. Der Angstgegner von Michael van Gerven heißt Simon Whitlock. Warum auch immer. Keine Ahnung warum. Aber es ist Simon Whitlock, weil er ein Wizard ist. Ja.
Ja. Wahnsinn, es war echt irgendwie ein ganz komisches Spiel, aber wir reden über alles. Wir haben ja echt ganz schön viel heute, oder? Also.
Boah.
Ich weiß gar nicht, ob die 24 Minuten, die wir jetzt angesetzt haben, dafür reichen, aber wir versuchen das.
Wir versuchen das vielleicht auch in 23 Minuten alles zu regeln. Ja, ich weiß gar nicht, ich habe gar keine Lust, direkt mit Darts über Darts zu quatschen. Das werden wir mit Sicherheit natürlich gleich noch tun und werden auch hier die ersten Tage noch ein bisschen auseinandernehmen. Es war ja einiges los mit der World Series in Down Under. 3 Turniere, 2 in Australien, 1 in Neuseeland. Davon haben wir ja auch einige kommentiert. Es gab die Women's Series. Wir müssen über Bo Greaves reden, die plötzlich da in die PDC reinstürmt. Hab da auch noch ganz, ganz coole Insider-Infos zuletzt noch bekommen. Zu Bo Greaves. Aber was macht das Leben ansonsten mit dir? Du, ich war im Urlaub, ich war mit den Kindern im Urlaub, wir waren auf Djerba und hatten echt 10 richtig coole Tage. Dann ging es aber auch sehr steil wieder sofort hier in den Alltag rein, wie das halt manchmal so ist. Und jetzt läuft bei mir ja auch wieder der Spieltag, diese Bundesliga-Sendung, Sonntagabend jeweils. Damit war ich heute auch beschäftigt, die echt Bock macht, die wahnsinnig kleinteilig ist, die inzwischen 1:45 geht, also echt eine lange Sendung ist, die viel Vorbereitung bedarf, aber die Bock macht. Und mit der war ich heute sehr beschäftigt. Ich habe den Bundesligaspieltag verfolgt. Willst du paar Bundesliga-Ergebnisse wissen.
Ich habe nur irgendwann beiläufig, man kommt ja nicht drum herum gesehen, dass Borussia Dortmund jetzt wohl an der Tabellenspitze ist.
Nein.
Keine Ahnung.
Das ist falsch.
Nein, doch nicht.
Der
das
SC ist Freiburg
wird schön.
Nach diesem 5. Spieltag die Tabellenführung innehaben zunächst einmal.
Okay.
Das ist nicht schlecht, gut. Ne?
Dortmund ja, hier, 2. Schwarzwald ist ja auch ein Schwarzwald.
Ich weiß schon, darum sage ich das auch mit ein bisschen Inbrunst.
Ja. Naja, nicht schlecht.
Ja, und sonst? Kindern geht's gut?
Es geht uns allen super. Alle sind fit und munter. Wir haben die Zeit gut verbracht. Es war wunderbares Wetter. Es war wirklich, vor allem abends, nachmittags war es ja, weißt du, wenn es ein bisschen abkühlt, macht Spaß. Wir haben Radtouren gemacht, haben Abendessen im Wald gemacht, Picknick, ach, cool. Haben die Stadt ein bisschen erkundet und unsicher gemacht. Also es hat schon Spaß gemacht, ja. Und ich bin Onkel geworden, das kann ich vielleicht auch nochmal.
Ich gratuliere.
Das erste Mal, sehr stolz drauf natürlich. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ich genieße das Leben und freue mich auf jetzt, aber ich freue mich auch auf die heiße Phase jetzt im Jahr, vor allem was Darts angeht. Wir kommen jetzt ja wirklich in so einen richtigen Strudel. Ja. Was die Turniere angeht, ja. Viele Entscheidungen stehen an, wichtige Entscheidungen, ja, nicht nur an der Weltspitze. Ich finde auch so, dieses Tourcard-Race nimmt Fahrt auf, die WM-Quali-Plätze füllen sich langsam, es passiert viel und bin echt gespannt drauf.
Ja, absolut. Ich habe ja auch zuletzt mit Flo Hempel kommentiert und da merkst du auch, ist ja auch so einer, der so unbedingt natürlich zur WM zurück will, nach der Erfahrung aus dem letzten Jahr, aber der weiß auch, jetzt gibt es noch so ein paar Chancen, die er haben wird, hat sich für die European Tour nicht qualifizieren können, das heißt, er muss knallen Gas geben auf der Pro-Tour, da steigt natürlich der Druck. Du, ich mache gerade viel Sport. Weißt du, womit ich angefangen habe? Ich gehe jetzt ab und zu ins Fitnessstudio, mache auch ein bisschen Kraftübungen für Oberkörper, für Rumpf. Macht mir Spaß, aber ist auch total anstrengend, weil ich das 30, 40 Jahre lang nicht gemacht habe. Ja, ich bin so alt.
Ja, nee, ja. Finde ich gut.
Ja. Also neben
ich muss auch anfangen. Ich merke das jetzt auch mit den Kindern, mit dem Rumtragen und so weiter. Ich muss dringend noch ein bisschen mehr für die Fitness tun.
Ja.
Ich habe es jetzt auch auf dem Fahrrad gemerkt. Ich fahre ja noch tatsächlich konventionell Fahrrad, also ohne Batterie noch. Und deswegen spürt man das dann relativ schnell, wie fit man ist. Vor allem hier im Schwarzwald bei uns mit den
schönen Bergen. Ja, herrlich.
Jo.
Ja, klar, ich fahre ja auch, wie du weißt, immer ohne Batterie Fahrrad oder sitze auf dem Spinningbike. Und ich kann das vielleicht auch sagen, jetzt ich düse nochmal in den Urlaub und habe dazu jetzt irgendwie auch ein Buch gerade gelesen oder bin dabei, es zu lesen, das ganz spannend ist, wo es darum geht, dass man neben einer intensiven Belastung auch so unbedingt die Pausen braucht. Das ist ein Buch von zwei Typen, die in ganz unterschiedlichen Bereichen, der eine extrem im Sport, im Ausdauersport, der andere mehr bei Künstlern und bei anderen Performern untersucht hat, ob die Parallelen haben in ihrer Lebensweise, ob man da irgendwas rausziehen kann, was beschreibt, warum die Typen so wahnsinnig erfolgreich sind. Und die kommen vor allem darauf, dass diese Top-Sportler oder Top-Performer vor allem einen sehr, sehr guten Wechsel haben von intensiv arbeiten, Vollgas geben und Pausen machen. Und ich glaube, ich habe so in den letzten 2, 3, 4 Jahren nicht wahnsinnig viele Pausen gemacht, zu wenig Pausen gemacht. Und das will ich mehr machen und ich glaube auch wirklich, dass das wichtig ist. Also gerade auch für Performer, du arbeitest dich in ein Thema rein und liest sehr viel und arbeitest viel. Die kreativen Ideen kommen eigentlich immer in der Pause, kommen immer in der Zeit, wo du das alles mal sacken lässt. Da kommen geile Ideen, da kriegst du Einfälle, um Sachen anzuschieben, ne? Um neue Projekte anzustoßen. Und das ist wichtig. Pausen machen, ab und zu mal durchatmen. Ja.
Das stimmt, ja.
Genau. Und bei uns sind ja noch Schulferien, bei euch auch? Also du hast ja gar keine Schulkinder. Also bei uns sind noch Schulferien.
Nee, aber es sind noch Schulferien.
Ja, genau. Ja. Also von daher auch, wir waren auch noch viel am See natürlich hier und viel draußen und geiles Wetter und das Leben war lieb zu uns. Wir sind auch lieb zum Leben. Ich meine.
Genau, ja. Wobei ich sagen muss, wir gehen jede Woche ins Hallenbad noch. Also schön leer vor allem. Und wenn es tagsüber richtig heiß ist, ist es natürlich drinnen angenehmer. Und man hat die Kinder auch ein bisschen besser im Blick dann natürlich und kann da ein bisschen was machen. Aber ich bin eh kein Freibad-Fan, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich war jetzt im Freibad und muss natürlich dann, wenn ich im Freibad bin, immer auf den scheiß Sprungturm mit rauf. Und ich mag die Höhe nicht so, ey. Die haben zum einen eine steile Rutsche, da musst du schon irgendwie so 10 Meter hoch. Und das, wenn das dann schon so eng ist alles, das ist nichts für mich. Und meine Jungs sind, die springen so gerne, ne? Also selbst der Rubinho macht jetzt vom 7,5er, macht er so ein Salto rückwärts oder was darunter. Und wo du immer denkst, ey, nimm die Arme ein bisschen näher ran, es tut weh, aber die machen es gut. Ja, so ist es.
Ja, die sind furchtlos. Ja. Das ist gut. Schade, dass es verloren geht so im Alter. Viele Dinge. Dass man sich viel zu viele Gedanken macht, was könnte denn passieren. Deswegen leben die Versicherungsunternehmen auch sehr, sehr gut, weil die Leute einfach ständig Angst haben, dass irgendwas passiert.
Wobei ich dir sagen kann, ich bin ein totaler Versicherungsverweigerer. Ich habe relativ lange gebraucht, bis ich so die typischen Standardversicherungen, die habe ich natürlich. Aber ich habe mich da, ich war sperrig, weil mich genau dieser Gedanke nervt, dass die immer davon ausgehen, dass dir was passiert. Ja, was ist, wenn sie berufsunfähig werden? Ich werde aber nicht berufsunfähig. So, und dann kommen die mit Zahlen. Ja, dann jetzt guckst du mich auch schon so an. Ja, ich weiß, ich kenne das. Ich weiß. Ja. Ich habe das ja inzwischen auch gemacht. Aber so, ich mag diesen Grundgedanken nicht, dass ich immer mich darüber austauschen muss, dass mir irgendwas Schlimmes passieren wird. Nein, mir soll nichts Schlimmes passieren. Ich will das, damit will ich gar nicht planen. Also,
egal. Stay positive.
Ja, genau. Komm, lass uns reingehen. Lass uns reingehen in die Hungarian Darts Trophy. Du musst jetzt korrigieren, wenn ich jetzt Quatsch erzähle. Soweit ich weiß, waren zwei Deutsche mit dabei, Gabriel Clemens und Franz Rötsch. Und die sind beide in der ersten Runde rausgegangen.
Ja, aber bitter für beide, finde ich. Franz führt 5-2 gegen Matas Rasma, kriegt aber keinen Matchstart, weil Rasma einfach im entscheidenden Moment dann auch mal eine 108 rausnimmt, als Franz auf Tops steht, bereit, um das Match auszumachen. War ein bisschen unglücklich, klar. Und bei Gaga
irgendwie auch. Und vor allem jetzt, weil Matas Rasma dann auch noch gegen Gerwin Price hätte spielen sollen, der zurückzieht und dadurch einen Freilos hat und im Achtelfinale steht, ne?
Ja. Ja, Gavin Price hat zurückgezogen, Zeitmanagement passt nicht, hat er wohl gesagt. Also vor allem, was mich halt wieder wundert, Gavin Price zieht zurück, während die ersten Darts in Budapest schon geworfen werden. Weißt du, ich meine, die Begründung, dass es nicht in sein Zeitmanagement passt, du bist Darts-Profi, was passt jetzt an einem Darts-Turnier nicht in dein Zeitmanagement? Also ja, es war ein bisschen unglücklich. War ja auch Freitag dieser Pilotenstreik dann bei der Lufthansa. Vielleicht war das auch noch so ein bisschen so ein Grund, was es ein bisschen chaotisch war. Wie gesagt, die 3 Wochen Australien waren hart. Haben auch viele Spieler gesagt, dass sie sehr müde sind, dass der Jetlag sie noch ein bisschen plagt. Man hat es ja auch dann gesehen, Johnny Clayton ist raus, Michael van Gerven ist raus. Gut, Peter Wright hat seine Gallensteine weggekriegt und so weiter.
Aber er ist wieder zurück. Peter Wright ist wieder zurück und ist auf der Bühne. Das ist ja eine gute Nachricht.
Ne? Ja, war auch ein gutes Spiel. Aber Jim Williams hat ihn heute besiegt. Aber vielleicht nochmal zum ersten Tag. Ich weiß nicht, wie weit du jetzt da einsteigen wolltest. Wir haben uns ja nicht abgesprochen. Wer mich am ersten Tag am meisten beeindruckt hat, war Josh Rock. Also ein junger, 21-jähriger Spieler, der wirklich, also ich rate jedem, der so ein bisschen in der Darts-Szene unterwegs ist und das genauer verfolgen will, behaltet den im Auge. Dann könnt ihr nämlich in 4 Jahren sagen, ich war da von Anfang an dabei.
Ich habe von dem heute noch eine Statistik gelesen, der hat viele Matches gespielt und irgendwie nur 3 mit einem Average von unter 90 oder vielleicht waren es auch 4. Also der scheint eine unglaubliche Konstanz auch in seinem Spiel zu haben. Ne? Ja. Und der ist uns immer wieder schon aufgefallen. Ne? Der war immer auch jetzt auf der Pro Tour mal mit einem Achtelfinale, mit einem Viertelfinale mit dabei. Ja, okay, cool. Ja.
Dominiert die Development Tour komplett eigentlich. Was aber komisch ist, weil bei der Recherche so zu den Turnieren hin und her, du findest eigentlich gar nichts zu ihm, bevor er da bei der PDC war. Also da in Nordirland auch nicht irgendwie so eine Historie von ihm, sonst irgendwas. Also hat einfach Talent. Und was ich gesehen habe, was ich cool finde, er ist ja 21, er hat ja schon einen Sohn, der scheint aber schon 2-3 Jahre alt zu sein, so vom Augenscheinlichen. Also ein ziemlich jung Vater geworden, glaube ich. Und das macht ihn schon bei mir so ein bisschen total sympathisch, weil ganz ehrlich, wer geht diesen Schritt mit 18, 19, dass er dann wirklich durchzieht und sagt, ich mach das. Ja. Und dann auch noch Darts-Profi, weißt du, auch so ein riskanter Job irgendwie.
So ein bisschen wie bei Espinel, ne? Du hast der einen Seite diese familiäre Verpflichtung und musst Kohle auch ranbringen, weil die alle was im Bauch haben wollen. Und auf der anderen Seite gehst du den Schritt, weil du davon überzeugt bist, das zu tun. Ja.
Ja, geiler Typ. Und wie gesagt, vom ersten Tag bleibt mir eigentlich auch nur sozusagen die Lokalmatadoren, die Ungarn, haben leider nicht überzeugt. Also da war jetzt ein junger Andras Borbeli, der so ein ganz junger, glaube ich 17 Jahre alt, der verspricht da was zu werden. Aber ansonsten die Ungarn nach wie vor mit keinem einzigen Sieg auf der PDC Europe Tour.
Ja.
Also in der ganzen Geschichte.
Ich habe ganz ehrlich gesagt, mir ist aufgefallen, Rusty Jake Rodriguez, also Roby John hat seine Teilnahme ja auch abgesagt. Tochter hatte eine OP und der musste zu Hause bleiben, bei ihr bleiben oder wollte das vor allem auch. Haben wir alle Verständnis für. Aber vielleicht nochmal kurz zur Absage von Gerwin Price. Das war auch im Netz jetzt mal ein Thema und ich sehe das ähnlich. Müssen die Top 16, die gesetzt sind, die müssten, glaube ich, einen Stichtag haben, wo sie sagen, ich trete an oder ich trete nicht an. Dass die absagen, so spät, wie das Price jetzt getan hat, hat ja auch zur Folge, da rückt keiner nach. Das gibt also ein Freilos. Ansonsten könntest du ja sagen, okay, sag ab, aber dann rückt direkt der Nächste auch nach. Ne? Da wollen ja viele ran. Das ist ja eine hochbegehrte Veranstaltung.
Es verzerrt halt auch ein bisschen die Ranglisten, ganz klar. Ich meine, es geht, wie gesagt, in die heiße Phase. Es geht darum, wer qualifiziert sich für den World Grand Prix, für die WM und so weiter. Die Proto-Rangliste zählt ja da mit dazu bei der European Tour. Ja, du hast recht. Da sollte man wirklich irgendwie sagen, okay, bitte bis dann und dann Bescheid sagen, sodass wir von der PDC noch einfach Möglichkeiten haben, da zu reagieren. Ja. Es geht ja auch darum, die Leute haben Tickets gekauft. Die wollen nicht 7 Spiele sehen, die wollen 8 Spiele sehen.
Klar.
Und Gervin Price willst du auch sehen.
Absolut, absolut. Ja. Denn der hatte ja auch, finde ich, auf mich einen guten Eindruck hinterlassen, jetzt auch gerade beim letzten Turnier in Down Under, nicht nur, weil das gewonnen hat. Oder brauchst du noch irgendwas, willst du noch was loswerden zur Hungarian Darts Trophy? Es ist ja auch erst Tag Nummer 2, also es gab viele Überraschungen, du hast das eben angerissen. Ja. Also Van Gerven geht, wie gesagt, mit 5-6 gegen Simon Whitlock raus. Johnny Clayton geht raus, der Bully Boy mit einem 6-0 über Daryl Gurney. Und ja. De Sousa, das habe ich gelesen, mit 3-11 Datern im Match gegen Raymond van Barneveld. Und der spielt zum allerersten Mal, glaube ich, in Elver im Decider.
Ja, im Decider. Barney hat selber den 12. Dart zum Match.
Nein.
Doppel 18. Doch, es war echt dramatisch. Und was mir aufgefallen ist, De Sousa verpasst noch einen 9 Darter auf Doppel 12 in diesem Match. Das war einer von diesen 11 Datern. Und das Verhältnis zwischen De Sousa und Barney war ein bisschen kühl. Also irgendwie, ich habe es nicht genau gesehen, da wurde sich nicht die Hand so richtig gegeben. Barney hat nicht reagiert auf diesen verpassten 9-Darter, wo du ja normalerweise als Gegner kurz mal nickst oder irgendwas hat Barney direkt wieder ans Board und wieder geworfen. Es war ein bisschen komisch, die Situation. Also ich weiß nicht, was da los war. Mir hat es auch leid getan, dass Barney jetzt nicht weitergekommen ist. Man will ihn schon sehen. Aber man muss auch dazu sagen, De Sousa wieder richtig auf dem aufsteigenden Ast. Also der spielt wieder Top-Darts.
Da ist jetzt echt auch schon ein Trend da bei ihm. Das ist jetzt nicht mehr irgendwie, ja, dass er 1-2 Matches gut spielt. Der kriegt allmählich wieder seine Konstanz rein.
Ja.
Und das
ja
wird spannend zu sehen sein, wie der jetzt auch dann September, Oktober, November wieder performen wird bei den großen Turnieren.
Ja, und eins möchte ich noch loswerden, weil ich es vor, glaube 2020 schon gesagt habe zu dir. Boris Kutschmer ist wieder im letzten Tag dabei, European Tour,
ja,
hat richtig gut gespielt. Luke Humphries heute geschlagen.
Ja, habe ich
gelesen. War schon beeindruckend. Und ich habe es dir ja gesagt, wenn der irgendwann mal dieses E-Dart-Niveau, was er hat oder hatte, wie auch immer, rüberbringt in die PDC, dann ist es ein Top-32-Spieler für mich. Und ich finde, er kommt jetzt immer näher ran, mit kleinen Schritten, aber er kommt an diesen Status ran. Und ich finde es cool, dass er jetzt diese 2,5 Jahre so durchgezogen hat bei der PDC und die Herausforderung da angenommen hat. Und ich glaube, der könnte für eine ganz große Überraschung sorgen hier in Budapest.
Das ist echt unglaublich spannend, was da im Kopf bei so einem Spieler passiert, ne? Der es ja nicht hinbekommt mit dieser Selbstverständlichkeit, wie er zu jedem EDA-Turnier reist, mit die auch bei einem PDC-Turnier an den Tag zu legen, weil er einfach nicht einer dieser großen Champs ist, ne, der großen Stars ist. Und ja, das finde ich echt spannend, was das ausmacht, was das auch für seine Qualität dann bedeutet im Spiel. Ne?
Ja.
Das ist schon irre, ja.
Wann geben wir unsere Tipps ab, wer es gewinnt? Später.
Ich meine, du hast es ja alles verfolgt, bei dir ist es deutlich fundierter. Ich bin die Ergebnisse durch. Ich sag einfach jetzt, dass der Bully Boy das macht.
Also ich schwanke.
Bei Bully Boy hat ein bisschen, ne, der Dimitri Vandenberg ist rausgegangen, ist er davon, ja, hat er profitiert. Ja, ja. Ich glaube, so ein bisschen die Bahn frei. Ich sag, Michael Smith gewinnt die Hungarian Darts Trophy 2022.
Ich sag Joe Cullen.
Oh ja, oben. Da oben sind auch viele raus. Ja, okay.
Ja.
Ja.
Also da haben wir das Thema schon mal abgehakt.
Gut. Ja, Down Under. Die World Series in Australien, die Turniere. Es ist wirklich eine Turnierserie, bei der man merkt, wie viel Freude es den Spielern macht, dass sie diese tolle Reise haben. Die fliegen offenbar First Class oder was mit ihrer ganzen Familie nach Australien. Sie hatten alle hatten die Familie dabei, bis auf Van Gerven, der hat seinen Fahrer mitgenommen. Da ist die Frau und die Kinder sind zu Hause geblieben. Aber ansonsten waren wirklich irgendwie alle mit der Family unterwegs und haben das sehr genossen. Wir hatten das auch im Kommentar schon gesagt. Das ist irgendwie auch eine Veränderung Förderung des PDC-Profis. Das hat es so früher nicht gegeben. Diese Australien-Turniere, die gibt es ja auch schon seit 2015, also seit 6, 7, 8 Jahren. Das war früher, war das also nicht so massiv, so habe ich das zumindest nicht erlebt. Man hat mal die Partnerin mitgenommen, okay, aber dass sie jetzt auch die Kinder alle mitnehmen, das finde ich irgendwie echt cool und das zeigt für mich auch, dass das ist eine neue Generation Spieler, denen andere Sachen wichtig sind, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die haben auch gelernt von diesen Generationen zuvor. Wenn du dann Phil Taylor hörst, der dann oft sagt, ja, ich war halt ständig weg von meiner Familie und sonst irgendwie, das hat auch sicher Spuren hinterlassen in Ehen, in Beziehungen zu Kindern oder sonst irgendwie. Und ich finde auch diese heutige Generation von Eltern, die wollen ihren Kindern ja auch viel mehr bieten und viel mehr zeigen. Weißt du, du hast irgendwie die Verpflichtung, ja, wir müssen in Urlaub, wir wollen dir die Welt zeigen und dass du was erlebst. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass man dann sowas macht. Und man muss ja auch sagen, Preisgelder sind ja auch ein bisschen gestiegen die letzten Jahre. Das heißt, auch für die Spieler ist da auch ein bisschen mehr Taschengeld übrig, um seine Familie mitzunehmen. Ich weiß jetzt nicht genau, inwieweit das finanziert wurde, wie auch immer. Aber ich könnte mir da vorstellen, dass man da gesagt hat, keine Ahnung, einen Begleiter könnt ihr mitnehmen und den Rest müsst ihr halt bezahlen oder so. Ja. Aber wie gesagt, ich finde es aber cool. Ich finde es wirklich cool. Ich finde es auch für die Kids so cool, wenn sie ihren Vater in dem Fall dann irgendwie da oben auf der großen Bühne sehen, da bist du ja total stolz. Also ich finde das, ist doch schön, wenn man raufschauen kann zu seinem Vater, oder?
Absolut. Und man hat auch gemerkt, jetzt gerade auch beim letzten Turnier, dann hast du schon gesehen, dass die Kinder vom Price, ne, die Mädels, die etwas älter sind, sich schon mit den Söhnen vom Bullyboy angefreundet hatten. Und die Jungs hatten dann auch Tränen und sind geflossen, als der Papa verlor. Da sind dann die Töchter hin. Und auch die Kinder von Clayton waren mit dabei. Und Vandenberg natürlich auch mit seinem kleinen Baby und seiner Lebenspartnerin. Und ja, das war sehr sympathisch. Dann irgendwie auch noch was für so ein bisschen Pipi in den Augen. Simon Whitlock mit 53 Jahren spielt er zum ersten Mal vor den Augen seiner Mutter und es hat ihn offenbar echt berührt. Der hat das Interview gegeben und dem sind echt die Tränen gelaufen. Das gibt's doch gar nicht. Du kannst doch nicht Profi sein und dann hat deine Mutter dich nie live spielen sehen. Also klar, jetzt, ich meine jetzt gar nicht unbedingt PDC, dass die jetzt nicht nach Europa reist. Okay. Ja. Aber dass sie ihn nicht vorher mal irgendwann hat spielen sehen. Also das ist ja echt verrückt, ne?
Ja, also ich fand das auch eine total coole Geschichte, weil ich mich selber daran erinnern konnte, dass meine Mutter irgendwann mal tatsächlich sich, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, ich habe in Sindelfingen auf dem PDC Europe Turnier gespielt und sie hat sich Karten gekauft für sich, meine Schwester und mein Bruder sind da hingekommen und wie es der Teufel so wollte, habe ich natürlich auch das Spiel gewonnen und die war auch total stolz und happy und ich kann mir so richtig vorstellen, wie das dann auch bei den Whitlocks dann war. Das ist ein tolles Erlebnis.
Aber du hast dann während des Spiels schon gewusst, dass sie da ist, oder?
Ja, ja, okay. Dann habe ich es gewusst, als sie dann, aber mir war im Vorfeld nicht wirklich bewusst, dass die jetzt wirklich kommen, aber die haben halt einfach, und Sindelfingen war ja immer ausverkauft, weißt du, so konntest du auch nicht so kurzfristig mal Karten holen, aber die sind da einfach hingefahren, haben geguckt und es waren noch ein paar Karten übrig und haben dann zugeguckt und es war cooles Gefühl. Ich habe dann auch im Interview das direkt erwähnt und zu Thorsten damals Brock gesagt, da unten sitzt meine Mutter und ich bin so froh, dass ich dieses Spiel gewonnen habe. Und das ist einfach auch für mich dann. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es für Simon Whitlock ein schöner Moment war. Ich glaube, es war sogar das Spiel, als er wen hat er geschlagen? James Wade.
Ja, genau.
Hat er geschlagen in dem Spiel.
Und sein Sohn war ja auch dabei noch. Ne?
Genau. Ah, schöner Moment, ja.
Absolut. Ja, die Turniersieger von Down Under waren Michael van Gerwen, waren Johnny Clayton und Gerwin Price. Price fand ich, dem hat man hinten raus auch echt angemerkt, der wollte unbedingt ein Turnier gewinnen. Er hatte dann später im Interview gesagt, es sollten eigentlich mehr Titel werden. Also die World Series, die ja sportlich jetzt nicht die Wichtigkeit hat, hat für die Jungs, glaube ich, schon eine Rolle gespielt. Auch Johnny Clayton war sehr, sehr froh, seinen ersten Turniersieg in 2022 geholt zu haben. Das ist einfach mal so ein Erfolgserlebnis, wo du auch merkst, okay, ich komme jetzt irgendwie so in die Spur zurück. Und van Gerwen, gut, der hat direkt den ersten Titel sicher unter den Nagel gerissen. Und dann war das für ihn, glaube ich, auch schon klar, dass die Reise sich sozusagen gelohnt hatte und er seinem Standing da gerecht geworden ist. Bemerkenswert war, das haben wir zusammen kommentiert, und da waren wir, das war im TV-Bild gar nicht so schnell zu realisieren auch. Es ist ja das Finale van Gerwen gegen Price und Price ist bei der Siegerehrung nicht oben dabei. Und es war wohl, das hatte ich dann später gelesen, weil er sich über Fans aufgeregt hat. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da habe ich wenig Verständnis für. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich sogar gar kein Verständnis dafür. Das ist ein Profispieler, der ja nicht nur für die Fans da unten spielt, für die drei, die ihn auspfeifen oder was auch immer sie getan haben, sondern das gehört sich einfach, auch übrigens im Respekt zu dem, der mich da eben bezwungen hat, dass ich mich da hinstelle und als Verlierer auch ihm applaudiere, dass er jetzt den Siegerpokal bekommt. Das ist ein No-Go. Ja. Du kannst keiner Siegerehrung fernbleiben. Das kannst du nicht machen.
Nein. Also, das ist mir auch ein bisschen sauer aufgestoßen. Ich fand das nicht in Ordnung. Da musst du einfach Profi genug sein, das auch mit durchzuziehen. Das ist nun mal so. Da gab es bitterere Niederlagen und schlimmere Niederlagen von anderen, die dann auch die Siegerehrung mitgenommen haben. Und gerade in Bezug darauf, dass dieses ganze Ding so ein bisschen auch in Gedenken an Kyle Anderson
auch
stattgefunden hat, mit der Kyle Anderson Trophy und so weiter. Ja. Da, wenn du darüber nachdenkst, auch da dem gegenüber ein bisschen respektlos und
Das ist wie ein kleines Kind, Robby. Das ist wie ein kleines Kind, dem sie den Ball weggenommen haben und gesagt haben, jetzt geh mal ab aufs Zimmer.
Ich bin auch ein wirklich scheiß Verlierer immer gewesen, das kann ich hier auch ehrlich zugeben, und habe wirklich Dinge getan und gesagt nach einem verlorenen Match, die vielleicht nicht in Ordnung waren im ersten Moment, aber irgendwann habe ich mich trotzdem zusammengerissen und habe meinen ganzen Stolz runtergeschluckt und habe dem Gegner die Hand gegeben, gratuliert und gesagt, super gemacht. Und ich glaube, das gehört einfach dazu. Und glaub mir, es ist mir immer schwer gefallen, aber es gehört einfach dazu.
Ja.
Weil man trifft sich ja auch immer wieder irgendwo im Leben, gerade beim Darts, Wochenende für Wochenende. Weißt du, ich meine, du müsst ja auch irgendwo nicht überall immer anecken. Und Gervin Price zum zweiten Mal, dass wir den diskutieren müssen.
Ja. Erstaunlich. Aber gut. Erstaunlich, weil er ja auch mit Van Gerven einen Gegner hat, den er respektiert, der ihn respektiert. Also das ist ja irgendwie auch zwischen den beiden so geklärt. Ja. Okay, wir haben also die Hungarian Darts Trophy, die morgen zu Ende gespielt wird. Es wird dann noch die World Series of Darts Finals geben Mitte September. Es gibt noch ein European Tour Turnier im September, bevor es dann Anfang Oktober zum World Grand Prix geht, der ja nicht in Irland gespielt wird, nicht in Dublin gespielt wird, sondern in Leicester. Man spielt ihn in England, was auch den Grund hat, weil dass das Turnier nicht am Sonntag beginnt. So hat man es ja immer getan, wenn in Irland gespielt wurde, wohl wissend, dass der Sonntagabend kein so guter Abend ist und man dort das Finale nicht spielen will, sondern man startet also jetzt Montagabend. Dann geht das also Montag bis Sonntagabend klassisch so ein einwöchiges Turnier. Das also jetzt mal so ein bisschen der Fahrplan für die Tour. Women's Series, es wurde in Hildesheim gespielt und jetzt ist Bo Greaves, die WDF-Weltmeisterin, tatsächlich eingestiegen im Kampf um einen Platz für die Weltmeisterschaft, vielleicht sogar um einen Platz für den Grand Slam of Darts. Es ist ja so, wir haben diese World Series, es gibt diese Turniere. Die erste ist bei der WM und beim Grand Slam mit dabei, die zweite ist bei der WM mit dabei.
Ja.
Situation ist, dass Lisa Ashton das Ding ganz schön souverän anführt. Die hat über 8.000 Punkte, 8.850 Pfund eingespielt auf Platz 1. Auf Platz 2 aktuell Fallon Sherrock mit 5,8. Die konnte die letzte Women's Series nicht spielen, weil sie ja in Australien war. Und Bo Greaves schafft es tatsächlich, alle vier Turniere zu gewinnen. Und steht somit, weil es 1.000 Pfund pro Turnier sie gibt, bei 4.000 Pfund und ist jetzt 1.800 Pfund hinter Fallon Sherrock. Und es gibt noch vier Veranstaltungen. Das kann auch richtig eng werden.
Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese 1.800 Pfund jetzt nicht reichen. Dafür ist Fallon Sherrock auch zu gut. Die wird irgendwann mal ein Halbfinale, vielleicht sogar ein Finale erreichen, wo sie dann
Wenn Bo Greaves noch mal vier gewinnen sollte, und die hat ja jetzt auch Mikuru Suzuki geschlagen,
Und
Fallon würde immer im Finale stehen.
Dann würde es reichen, ja.
Dann würde es reichen.
Ja. Stimmt, ja. Aber ob sie nochmal so dominieren kann und vier Turniere hintereinander. Ich weiß, sie hat 30 Punkte über dem Turnier-Average gespielt und diese ganzen Daten habe ich gelesen. Aber irgendwann kommt auch der Punkt, auch bei Bo Greaves, wo dann tatsächlich das Ding in greifbarer Nähe ist und dann musst du auch durchziehen. Weißt du, ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst.
Und
das war bei ihr ein Thema. Sie hatte ja Datitis, das ist ja ein Thema für sie. Ich habe jetzt so hinter die Kulissen gehört, dass Fallon Sherrock wohl aktuell, das sagt zumindest das Lager Bo Greaves, meidet, Bo Greaves auf Turnieren zu treffen. Also sie spielt keine Turniere, die Bo Greaves spielt, weil sie das Duell nicht will. So heißt es. Und also der Respekt scheint groß zu sein und das scheint halt auch von daher noch nicht ganz entschieden zu sein, das Ding. Also da bin ich jetzt echt gespannt drauf, ob diese Bo Greaves da jetzt so durchgehen kann, weil du eben gesagt hast, die ist irgendwie mit 26 Punkten höher gewesen. Also man muss auch mal sagen, der Average ist teilweise erschreckend niedrig. Das finde ich, muss auch mal gesagt werden auf dieser Women's Series. Der Turnier-Average liegt so bei 56 Punkten. Es gibt Halbfinalistinnen, die mit einem Average von unter 45 in das Halbfinale gekommen sind.
Ja.
So, da stechen natürlich Spielerinnen wie Lisa Ashton, wie Fallon Sherrod, wie Bo Greaves, wie Mikuru Suzuki extrem ab. Die spielen ein ganz anderes Niveau. Und das hast du auch bei Bo Greaves gesehen, sobald auch Mikuru Suzuki Gas gegeben hat, die dann auch mal ein 92er Average gespielt hat, dann spielt sie halt ein 96er. Also die kann offenbar auch noch hochgehen. Ich meine, wie super ist denn das? Da haben wir eigentlich jetzt, da haben wir jetzt 3-4 Ladies, die auch mal eine 100 spielen können, ne? Das auch schon gezeigt haben.
Ja. Und Aline de Graaf, die ist ja auch noch so in diesem Tross dabei. Ich glaube, wir haben es in der Sendung vor der Sommerpause oder in der vorletzten Sendung im Podcast auch besprochen, dass ich gesagt habe, dieses Duo Ashton-Sherrock, das wird auseinanderbrechen, glaube ich. Also nicht auseinanderbrechen, aber es werden ein paar dazustoßen, weil das war jetzt zu dominant die letzten 2 Jahre. Diese Entscheidung von Greaves, da jetzt einzusteigen, für mich zu spät, ganz klar. Also sie hat ja letztes Jahr, wollte sie nicht spielen, weil sie sich auf die WDF konzentrieren wollte. Da muss ich aber auch fragen, Bo, sorry, WDF, alles schön und gut, aber da musst du doch mitmachen, Das ist doch auf dem Silbertablett quasi für Spielerinnen wie Bo Greaves hingerichtet. Und da kann sie doch locker mitspielen. Ich meine, was nicht nur locker, sie hat das Ding jetzt wirklich gerockt, muss man ja sagen.
Ich meine, die Bo Greaves ist ja von ihrem Wurfstil her so, dass selbst ein Wayne Mardell sagt, das ist einer der natürlichsten und besten Wurfstile, die es überhaupt gibt, egal ob Männer oder Frauen.
Ja.
Aber ich glaube, diese Datitis-Geschichte ist präsenter, als man das vermutet. Ich glaube, sie hatte auch so ein bisschen Sorge, weil zur PDC gehen heißt auch, da wird Druck kommen, da wird sie sehr in den Mittelpunkt geraten, da wird das Fernsehen da sein, das wird zum Thema werden. Und da hatte sie, glaube ich, ein bisschen Muffe vor.
Ja, ja gut, ist noch eine junge Spielerin, ich weiß gar nicht, 18, 19?
Ich habe also nicht so alt. Ich habe das Alter noch nicht.
Also sehr jung noch, also die jüngste BDO-Weltmeisterin oder WDF-Weltmeisterin aller Zeiten.
Nee, das muss ich jetzt googeln, während du gespannt bist auf was.
Ich bin einfach gespannt, wie die Geschichte weitergeht mit Bo Greaves. 18. Da gab es schon vor 18.
Die ist Jahrgang 2004.
2004!
Alter Falter, da habe ich angefangen, da zu kommentieren. Ey.
Da war ich schon 3 Jahre mit meiner Frau zusammen. Nee, aber das ist schon Wahnsinn, ja. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht, weil jetzt kommt nämlich noch eins dazu bei ihr und das ist nämlich die öffentliche Aufmerksamkeit.
Ja.
Wir haben es ja bei Fallon Sherrod gesehen, die hat das ja auch öfters mal thematisiert, dass sie ganz schön teilweise
Lack abkriegt,
das ist nun mal so. Da muss ich aber auch der PDC ein bisschen einen Vorwurf machen. Manchmal hätte man sie auch so ein bisschen aus dem Schussfeld nehmen können. Ich weiß, die ist ein Riesenaufhänger und sorgt für Klicks und alles drum und dran, aber ab und zu mal einen Schritt zurück, einfach ihr zuliebe. Ich meine, jetzt ist sie auch wieder für die World Series of Darts Finals eingeladen. Hat da bei den New South Wales Masters in Australien dann auch mal ein Spiel gewinnen können.
Ja.
War natürlich eine enge Kiste, aber trotz allem, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn sie mal ein bisschen aus dem Feuer genommen wird. Einfach auch ihr zuliebe, dass sie einfach mal wieder ein bisschen durchatmen kann und auch zu ihrem Spiel finden kann. Und ich habe auch Angst, dass Bo Greaves so ein bisschen verheizt wird in der Hinsicht. Deswegen.
Ja, und Fallon Sherrod
18
und ist schwierig. Und ich glaube gar nicht so sehr, ich weiß gar nicht, ob das so dieses, wir schieben sie in den Mittelpunkt, auch in den medialen Mittelpunkt. Das scheint Fallon Sherrod ja total gut zu handeln, auch diese ganzen Interviews, die fühlt sich ja wohl in der Interviewsituation. Aber du hast halt diese ganze Social-Media-Scheiße. Und da kommt viel Druck, da kriegst du viel Saures. Auf der anderen Seite, glaube ich, will man Fallon Sherrod auch durch die World Series die Chance geben, PDC-Turniere zu spielen. Ich meine, sie hat ja keine Tourcard. Das ist ja letztlich ihre Möglichkeit. Ja, sie kann jetzt die Women's Series spielen und kann sich für den Grand Slam und für die WM qualifizieren. Aber wenn sie echt Matchpraxis haben will auf der PDC-Tour, dann ist das gerade die World Series.
Ja, das stimmt, ja. Andererseits, ich sage ja, ich kann es nur noch mal sagen, ich finde, also jetzt sowieso mit diesem Einstieg von Bo Greaves, für mich logische Konsequenz, diese Tourcard einfach an die beste Dame noch mal vergeben. Ich kann dazu nur noch mal meine Meinung sagen. Finde ich, gehört sich jetzt inzwischen so. Weil wir haben jetzt wirklich ein paar richtig, richtig gute Damen und irgendwo muss man einfach mal starten und ich würde sagen, wir starten einfach jetzt.
Okay.
Ja.
Und wir starten jetzt auch mit dem Paulke der Woche.
Der Paulke der Woche.
Der Paulke der Woche geht an Serena Williams. Sie hat jetzt in der Nacht von Freitag auf Samstag ihre großartige Karriere beendet mit 40 Jahren und sie hat den perfekten Ort auch gewählt. Die US Open ist dort ausgeschieden, ein Turnier, das sie 6-mal gewonnen hat. Eine ganze Sportwelt hat reagiert. Viele Superstars haben sich zu Wort gemeldet, weil es einfach eine unfassbare Tennisspielerin ist und war, die ich selber übrigens auch ganz gut miterlebt habe, weil ich Ende der 90er Jahre damals für das DSF und auch für Premiere, so hieß Sky ja früher noch, tennismäßig unterwegs war und ich habe einige Male die US Open mit begleiten dürfen. Und das war tatsächlich zu der Zeit, als Serena und Venus 1998 zum ersten Mal plötzlich da aufschlugen mit ihrem Vater Richard an der Seite, der ja sich hinstellte und sagte, das werden die erfolgreichsten Geschwister werden, die ihr jemals gesehen habt. Und man dachte, der hat leider einen an der Klatsche und weiß gar nicht, was los ist, weil die beiden noch nie Juniorenturniere groß gespielt hatten. Die kamen also sofort auf die Damentour, hatten diese Dreadlocks in den Haaren und haben das Frauentennis revolutioniert. Die haben ein Power-Tennis in die Szene gebracht, mit dem sie extrem erfolgreich waren und an dem sich auch die anderen Spielerinnen am Ende gemessen haben und das Tennis damit ja wirklich auf Vordermann gebracht. 23 Grand-Slam-Siege, 73 Turniersiege, viele, viele Doppeltitel mit dabei und die ist inzwischen ja auch Mama geworden und geht da jetzt auch ihren Weg und man ist gespannt, was die jetzt noch machen wird. Also mit der geht echt eine ganz, ganz große verlässt die Tennisbühne. Und von daher geht der Paulke der Woche an Serena Williams. Hast du die so ein bisschen
überhaupt nicht
begleiten
überhaupt
können?
Nicht. Ich hab die ganze Zeit vor, diesen Film zu sehen mit Will Smith als Vater der Williams-Schwestern. Soll sehr, sehr gut sein, sehr emotional. Vor allem auch so im Hinblick, die zwei sind ja in eine Welt vorgestoßen. Weiß nicht, ob man das so jetzt, wie ich das jetzt politisch korrekt sage, die war ja so dominiert von weißen Menschen. Die Tenniswelt ist ja eigentlich, oder?
Absolut.
So wie Golf vielleicht so ein bisschen, so vielleicht so eine, ich weiß nicht, ob es vergleichen kann mit Tiger Woods im Golf, die Williams-Schwestern im Tennis.
Das kannst du nicht vergleichen.
Okay.
Weil da gab es
schon
Arthur Ashe schon vorher und da gab es auch andere dunkelhäutige Spieler.
Aber auf dem Level vielleicht so erfolgreich, weißt du, ich meine, ja. Das ist schon, ich habe das schon mitbekommen, aber das ist ja einfach was gewesen, wo vielleicht auch schwierig war. Ich weiß jetzt, wie gesagt, ich will diesen Film anschauen und will mich da ein bisschen so hineinfuchsen, weil ich das selber irgendwie cool finde. Ich will auch dieses Verhältnis so ein bisschen kennenlernen. Ich weiß nicht, ob das in dem Film so gut dargestellt wird zwischen diesen Schwestern. Venus war ja nicht so erfolgreiche von beiden, auch erfolgreich natürlich.
Auch total
natürlich,
erfolgreich.
Natürlich, auch total erfolgreich.
Ja, ja.
Aber Serena war, glaube ich, schon so diejenige, die so den Schritt höher war, oder?
Ja, und Serena hat ja jetzt dann unter Tränen das Interview gegeben und hat gesagt, Serena wäre nicht Serena, wenn Venus nicht da gewesen wäre.
Ja, okay.
Also die hat ja auch Grand Slam Siege und alles geholt, ne? Aber war nicht so erfolgreich wie Serena. Und diese Zeit, was ich gesagt habe, Ende der 90er, die US Open dazu begleiten und mit zu übertragen, war ja auch so meine ersten Jahre, die ich dann als Kommentator unterwegs war. Das war auch echt eine geile Zeit. Ich meine, US Open heißt, du bist 14 Tage in New York, du fährst immer morgens raus nach Flushing Meadows mit dem Bus und fährst abends immer rein, Skyline, ne? Bist halt 14 Tage im Big Apple und hast eine gute Zeit mit einer geilen Redaktion, mit einer geilen Crew. Und da waren halt diese Williams mit der Geschichte auch, die sind ja dann irgendwie in der Nähe von L.A., in diesen schlechten Gegenden von L.A. groß geworden, mit so, das waren auch Geschichten, die sie kolportiert haben, mit Schießereien am Tennisplatz und ne, so.
Ja.
Und da sind sie halt herausgegangen und sind emporgestiegen und haben sich da befreit von und sind diesen Weg eingeschlagen und waren so wahnsinnig erfolgreich. Die Williams Sisters.
Ja. Die USA, für mich immer noch ein Land doch der unbegrenzten Möglichkeiten. Also ich finde schon, dass man dort, klar, es ist nicht alles gut, was dort ist, ganz klar. Also es gibt viele, viele schlechte Dinge, das ist mir schon klar. Aber ich glaube, so USA und auch Deutschland, finde ich, wenn du wirklich willst, dann kannst du was aus deinem Leben machen. Und es erfordert natürlich viel, viel, wie sagt man da? Ja, ich finde das Wort nicht. Du musst einfach wollen. Wie nennt man das? Wenn man unbedingt was will und wenn man morgens immer sein Bett machen will und so weiter. Ich hasse sowas. Disziplin.
Disziplin.
Ach so, das meinst genau, du. Disziplin. Ja, das erfordert viel Disziplin, aber es ist möglich. Ja. Und es ist schön, dass es diese Orte gibt auf der Welt. Es ist nicht selbstverständlich. Für uns ist immer alles so selbstverständlich, dass wir diese ganzen Möglichkeiten haben, die uns geboten werden. Aber wenn man sich so umschaut auf der ganzen Welt, das ist nicht überall so. Und deswegen finde ich schade, wenn man immer so, weißt du, wie ich meine, wenn man alles so leichtfertig, einfach so für selbstverständlich einfach annimmt. Man muss es ein bisschen schätzen lernen.
Ja.
Ja.
Meine Damen und Herren, das war der Paulke der Woche. Du, ich fällt mir jetzt gerade ein, weil das Thema Gaspreise, Energiepreise so hoch ist. Dazu hattest du dich ja auch, jetzt winkt er ab.
Ich will darüber gar nicht nachdenken und auch nicht, Was wolltest du sagen? Entschuldigung.
Wir hatten es ja vor unserer Sommerpause schon mal darüber unterhalten und das wird ja immer konkreter. Also, ne,
klar. Das ist unausweichlich.
Ja.
Ja, das wird richtig extrem. Ich habe heute von vielen Betrieben auch gelesen, kleinen Betrieben, Bäckereien zum Beispiel, die den Betrieb einstellen müssen, weil sie sagen, es geht einfach nicht mehr. Diese Strom- und Gaskosten haben sich verfünffacht monatlich. Es ist einfach nicht mehr möglich. Ist ein schwieriges Thema.
Ich habe auch gerade echt den Eindruck, also wir kriegen ja alle mit, es gibt eine Inflation, da reden wir von 8-9%, ja. Ich habe den Eindruck, dass die Preise, egal wo du bist, du gehst zum Bäcker, da ist plötzlich das Brötchen irgendwie, die Laugenstange 20 Cent teurer, von 70 auf 90. Und das ist überall so. Also jedes Produkt, das du kaufst, denkst du irgendwie, das war doch vorher irgendwie, also weiß ich kauf Rinderhack, 500 Gramm. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich immer so 5-6 Euro dafür gezahlt. Jetzt zahle ich irgendwie 9 Euro.
Ja, also diese 7-8% kommen mir viel zu niedrig vor, weil, keine Ahnung, wenn irgendwas vorher 1 Euro gekostet hat und es kostet jetzt 1,07 Euro, dann ist das für mich so, ja, okay, ist halt ein bisschen teurer geworden. Aber ich habe das Gefühl, alles, was 1 Euro gekostet hat, kostet jetzt irgendwie 1,80 Euro. Und, ich weiß nicht, wo die 8% herkommen, aber ich spüre es auch ganz schön und wir müssen uns natürlich auch Gedanken machen hier zu Hause, wie das alles so ein bisschen abgefangen wird. Wir heizen auch mit Gas. Das wird ganz schön, oder die Strompreise. Und wir sind ja sowieso schon, glaube ich, in Deutschland Weltmarktführer bei den Strompreisen, also auch ohne diese ganzen Erhöhungen. Und wie gesagt, deswegen habe ich ja gesagt, wir nehmen alles so für selbstverständlich. Und dann, wenn was kommt, dann merkst du erst eigentlich, wie gut es dir eigentlich ging oder wie gut es dir geht, dass überhaupt bei uns Strom und Gas einfach aus der Leitung kommt, ist ja schon nicht selbstverständlich, deswegen, bin gespannt, wie das weitergeht,
Ich bin auch gespannt und ich finde, das sind jetzt irgendwie Themen, wo es immer wichtiger wird, dass man sich vor Augen führt, dass man auch ein Teil einer Gemeinschaft ist. Das ist ja schon bei Corona so gewesen, also ich lasse mich auch deshalb impfen, weil ich die Mitmenschen schützen will, nicht nur, weil ich mich schützen will. Ich fange an, Strom zu sparen, weil ich weiß, dass unser Land nicht mehr so viel Strom hat. Wir müssen alle Strom sparen, damit wir alle ausreichend Strom haben. Also so von der Denke her. Diese Denkweise, finde ich, die erleben wir gerade immer häufiger. Die gab es irgendwie vor 5, 6, 7 Jahren nicht. So empfinde ich das irgendwie. Oder vielleicht nehme ich es auch falsch wahr. Aber das versuche ich meinen Kindern auch so ein bisschen zu vermitteln. So, ne? Also jetzt, also nicht nur, wir müssen aufpassen, macht Licht aus, ne? Wir kennen das alle, und macht die Computer bitte aus, wenn ihr das Zimmer verlasst und so weiter. Aber irgendwie auch, achtet bitte mal drauf, weil wir kriegen gerade nicht mehr ganz so viel Energie. Wir müssen ein bisschen gucken, das wird alles ein bisschen knapper. Ne? Und wenn wir es nicht brauchen, dann braucht es vielleicht jemand anders. Dann so, ne? Ja.
Naja. Mich verwirren die Zeiten einfach. Allein schon, wenn ich dann lese, dass, keine Ahnung, dass gerade diese Gasversorger, dass das so ein verflochtenes System ist. Keiner weiß, wer wie viel Milliarden irgendwo verdient. Es wird spekuliert, die Preise werden auf Verdacht quasi erhöht. Die Erzeuger von dem ganzen Gas erhöhen die Preise gar nicht, weil die haben ja Verträge mit anderen, aber die Zwischenhändler verdienen sich wieder dumm und dämlich. Wir zahlen bald eine Gasumlage, aber auch an Firmen, die sich Milliarden in die Taschen stopfen und so weiter. Dann lese ich, dass noch nie so viel in der Geschichte von Deutschland, noch nie so viel Strom erzeugt wurde durch Gas wie im Juli diesen Jahres, weil wir den Strom nach Frankreich exportieren müssen, weil dort sind die AKWs ausgefallen und so weiter und so weiter. Ich bin einfach komplett overload, was das angeht. Und mir geht es wahrscheinlich so wie vielen Menschen da draußen, wo dann sagen, ja, mach einfach, ich will einfach nichts mehr drüber hören und mach's einfach und hoffentlich ist es bald vorbei, aber ich fürchte, es ist nicht bald vorbei. Das ja. Ist irgendwie, habe ich das Gefühl, das sind nur die Vorboten von besonderen Zeiten, die noch auf uns zukommen. Deswegen sage ich ja, wir haben sehr, sehr gut gelebt, wie die Maden im Speck. Das darf keiner, glaube ich, anzweifeln. Natürlich nicht alle, das geht. Du kannst nicht alle mitnehmen. Aber wie gesagt, ich bin so einer aus dieser Normalschicht und ich mache mir extrem Sorgen über dieses Thema. Deswegen, ja, ich will gar nicht so viel drüber nachdenken. Deswegen, okay. Keine Ahnung. Ja.
Haken hinter oder kein Haken hinter, sondern einfach weiter
geht's. Wer weiß, ob wir es nochmal besprechen werden.
Also ja, vielleicht klar, ja, genau.
Also da bin ich mir ziemlich sicher, ja.
Weil es uns ja alle betrifft auch, weil es das Leben ja irgendwie auch betrifft. Ja.
Ja.
Dann würde ich sagen, kommen wir doch zu unserer kleinen Lieblingsrubrik, oder?
Ja, komm, auf ich geht's. Ich weiß immer noch nicht, was ich erzählen soll.
Die ganze Wahrheit. Kleine Stories über große Helden. Hast du was Gutes? Hast du lange nachdenken müssen?
Ja, ich habe echt die ganze Zeit nachgedacht irgendwie und ich weiß nicht, was ich erzählen soll, aber wir hatten ihn schon mal so als Thema, und weil er so gerade, ich würde gerne was erzählen, aber ich weiß nicht, fang du mal an.
Ich fange mal an und ich hatte mir eigentlich vorgenommen zu dieser Sommerpause, dass ich mir einfach so ein paar Themen mal auf eine Liste schreibe, damit ich nicht immer da hänge, wenn wir wissen, wir podcasten, dass ich dann wieder anfange und überlege und es dann gar nicht so einfach ist, dass man eine gute Geschichte sich greift. Pass auf, ich springe zurück in das Jahr 2010. Es sind die European Darts Championship in Dienstlaken. Ich meine zumindest, es wäre dort gewesen. Ich gehe morgens, nachdem ich eine Runde laufen war, das ist so am späten Vormittag, betrete ich dort im Hotel die Sauna, weil ich einfach noch eine Runde saunieren will. Und es sitzt einer dort in der Sauna drin namens Mark Dudbridge, The Flash, der mich überhaupt nicht kennt. Und das war halt so eine irgendwie lustige Situation, weil dann saßen wir beide da mit dem Pillemann auf der Holzbank und dann fing ich irgendwann, glaube ich, ein Gespräch mit ihm an und irgendwann war klar, ach, Mark Dudbridge, und für mich natürlich, das war ja der erste WM-Finalist der WM, die wir übertragen haben 2005, er hat damals das Finale gegen Phil Taylor verloren. Und The Flash hatte nie verstanden, warum er in Deutschland so gefeiert wurde. Und das hatte natürlich mit der Übertragung was zu tun, dass man ihn kannte, weil das halt die erste WM war bei uns im Fernsehen. Und dieses Treffen hat Marc und mich so ein bisschen verbunden. Also ne, seitdem wir dieses Treffen in der Sauna hatten und wieder irgendwie eine Viertelstunde gequatscht haben, war das immer so, dass wenn wir uns auf Turnieren trafen, das echt freundschaftlich war. Also total nett, auch wenn ich den mal abends irgendwie in einer Hotelbar dann traf oder was, dann haben wir echt ein bisschen geschnackt, weil das echt ein cooler Typ ist. Der ja nicht nur das World Masters auch sehr überraschend gewann, sondern ja auch bei der WM dann damals überraschend das Finale kam. Ein ganz schön abgezockter Typ war The Flash, der die Nerven behielt, wenn Druck aufkam, und der ein guter Zocker war, aber der das dann leider nicht konservieren konnte und dann der irgendwann auch dann rausrutschte und keine Chance mehr hatte auf dem PDC-Circuit. Aber das ist ein cooler Typ. Ich mochte den immer sehr. Mark Dudbridge, The Flash. Alleine auch The Flash, so ein geiler Nickname.
Walk-On-Song war gut.
Der Walk-On-Song war gut, ja. Und das war Das war damals irgendwie, wie gesagt, so erst so ein bisschen beschämt. Und ich dachte, oh Gott, soll ich jetzt, weißt du, machst die Tür auf, siehst innen drin sitzen und denkst, kurze Sekunde, gehst du rein oder machst du die Tür wieder zu und gehst raus? Ne? So. Aber hab gedacht, Quatsch, geh rein. So. Und dann war das ein nettes Gespräch. Das war, ja, ist ein ganz netter Typ. Viele von euch zu Hause werden Mark Dutbridge gar nicht mehr so auf dem Schirm haben, die jetzt später hinzugekommen sind. Aber das war, wie gesagt, ein guter Zocker.
Das ist ein cooler Typ. Kann mich auch an einen netten Abend mit ihm erinnern. In Wigan waren wir in diesem Holiday Inn Hotel, Gaga und ich damals. Und abends, wie man halt, man sitzt halt noch da unten in der Hotellobby und Mark Dutbridge und seine Lebensgefährtin oder Frau, die ja anscheinend ein riesen Formel-1-Mercedes-Fan da ist, keine Ahnung. Wir haben uns da irgendwie angefangen zu unterhalten und aus diesem kurzen Gespräch, irgendwann war dann, keine Ahnung, 12:30 nachts und mir ist dann eingefallen, hey, morgen wird nochmal Dart gespielt, vielleicht sollte ich jetzt so langsam mal ins Bett, aber es war ein tolles Gespräch und die zwei sind auch total begeistert von Deutschland und so, sie mögen das alles, diese Einstellung, die Leute haben gute Erinnerungen dran und finde ich, ja, ein cooler Typ, ja. Schade, dass er nicht mehr so
präsent ist. Ja, finde ich auch,
Hat er nochmal eine Tour gehabt bis vor ein, zwei Jahren und war so ein bisschen unterwegs, ich habe selber schon gegen ihn gespielt zweimal. Und der Wurfstil ist einfach auch
ja,
so schön.
So schön, absolut, absolut. Ach. Und ich habe das echt auch immer genossen, wenn er dann, der hatte sich noch so ein paar Mal für die European Tour auch qualifizieren können, wenn ich ihn auch ankündigen durfte. So. Das war so nett, weil der auf die Bühne kam, wir hatten so eine Verbindung zueinander. Das war echt cool.
Ja, gut, guter Tipp. Ja, alte Zeiten, ha?
Alte Zeiten.
Ja. Dann muss ich ja auch was aus alten Zeiten erzählen. Aber ich gehe noch weiter zurück, noch viel weiter.
Noch viel also weiter
in die 90er Jahre. Nee, mir ist eingefallen, so ein guter Freund von mir, also nach wie vor ein guter Freund von mir, der auch ein super Dartspieler war oder ist, muss ich sagen, der Boban. Das ist ein Vorname, so wie der berühmte Kapitän des AC Mailand damals. Boban war einer meiner ersten so Dart-Buddies, die ich so hatte, weil er eben auch Kroate war und das war halt so früher so eine Community, auch in der Kneipe und so weiter. Der hat mich zu meinem ersten Darts-Turnier mitgenommen. Da war ich sehr jung, 13 oder 14 müsste ich da gewesen sein und ich hätte ja gar nicht da sein dürfen. Und ich mitten zwischen diesen ganzen älteren Herren, die da Darts gespielt haben, E-Dart und es wurde Alkohol getrunken. Ich habe da gar nicht reingepasst eigentlich. Aber der Boban hat mich einfach mitgenommen und weil er gesehen hat, ich hatte Spaß. Ich habe gezittert wie Espenlaub an diesem Ding. Und was mich so ein bisschen
Gezittert wie Espenlaub. Das ist auch eine Formulierung, die habe ich sehr lange nicht mehr gehört.
Ich bin alt. Und du weißt ja, ich stehe auf Traditionen und so weiter. Ich mag das. Deswegen holen wir die Sachen raus. Aber wie gesagt, ist auch egal. Auf jeden Fall hat mich das, in dem Moment war mir das gar nicht so bewusst, aber so im Nachhinein habe ich so gedacht, hey, der ist gute 10 Jahre älter als ich. Hat mich einfach mitgenommen, weil er gesehen hat, ich hatte Spaß dran. Es hat mir echt, das werde ich auch nicht vergessen, dieses Spiel. Ich bin Fünfter geworden und habe damals gegen so einen Lokalmatadoren gewonnen, irgendwie mit der 13. Aufnahme 39 Darts mit Doppel-1 dann ausgemacht und so weiter. Aber es war halt wichtig für mich und es war schön, es war ein gutes Erlebnis. Was mich so immer fasziniert hat am Boban, der hat mal bei uns, bei meinen Eltern in der Kneipe, einen 9-Darter geworfen am E-Dart. Und das war, lass mich lügen, 95, 96, 97, ich weiß es nicht mehr. Was ich nur witzig fand, wir kannten diesen Begriff damals, 9-Darter, der war uns nicht geläufig. Das wussten wir nicht. Wir haben einfach gesagt, der hat in der dritten Runde ausgemacht. Und es gab Leute, denen hast du das dann erzählt, so, die waren dabei, die haben dann angefangen nachzurechnen. Das geht doch gar nicht, mit 3 Aufnahmen 501 auszumachen und so weiter. Und der Boban war eine richtig, richtig coole Socke. Nach wie vor ist natürlich auch ein bisschen in die Jahre gekommen, hat einen ganz, ganz strangen Wurfstil gehabt, aber hat so gut Darts gespielt. Und man muss schon sagen, auch eines meiner Vorbilder, so aus der Jugend. Und vielleicht, wenn ich nicht so viel mit ihm gespielt und trainiert hätte, wäre ich gar nicht so weit gekommen, wie ich dann gekommen bin. Deswegen, ja, würde ich sagen, mein Held der Woche ist Boban.
Das ist cool. Ja, und ich glaube auch, dass junge Nachwuchsspieler häufig so jemanden brauchen, an dem sie sich orientieren können, von dem sie viel lernen können, der ihnen einiges mitgeben kann. Das ist im Darts wichtig. Im Darts ist es ganz, ganz wichtig, Erfahrung zu sammeln und Spielmomente irgendwie zu erleben, mit einem auch besprechen zu können, das nicht nur für sich irgendwie so zu verarbeiten.
Ja, es war eine ganz andere Zeit, weißt du, ich meine, du hast ja kein Social Media, kein gar nichts gehabt. Keine Ahnung, wir waren dann auch irgendwo weg und ich wollte meinen Eltern sagen, dass ich auf dem Dartturnier war. Es gab ja kaum einer hatte ein Handy, aber ja. Boban hatte eins, verstehst du?
Der muss halt in die Boban Telefonzelle gehen.
Ja. Also ich habe zu der Zeit wahrscheinlich mit ihm mehr Zeit verbracht als mit meinen Eltern. Das ist sicher.
Sehr gut.
Wir haben ungelogen Dutzende, vielleicht hunderte Doppelturniere gewonnen. Das war Wahnsinn. Also haben uns echt gut ergänzt.
Der Robby und der Boban.
Genau.
Ja, schön. Das ist gut. Ich mag diese Geschichten, die, wie gesagt, auch gar nicht den großen Namen brauchen, ne? Aber die ganz schön beschreiben, wie das alles so losging und was wichtig ist, um dann so in die Spur zu kommen, wie du es ja dann geschafft hast, oder dann deinen Traum verwirklicht hast, auch bei den Profis mitzumischen und mit dabei zu sein.
Ja. Ich bin ja noch dabei.
Ja. Du greifst noch mal
muss an. Ich gleich, ja. Ja, muss ich gleich noch mal was erzählen. Kommt jetzt dieses Outro? Weiß ich nicht.
Ja, komm, wir halten ja aber ganz kurz die Luft an und dann kommt der Closer sozusagen, ja.
Nee, ich bin noch dran, weil ich habe 16 Monate lang kein Darts-Turnier mehr gespielt und habe es tatsächlich gewagt, war jetzt in Rheinland-Pfalz und habe dort bei einem Darts-Turnier mitgespielt.
Und?
Dritter.
Ich hab das Foto gesehen. Ja. Habe ich gesehen. Ja. Du sahst ein bisschen enttäuscht aus, da rechts außen.
Ja, es war so ein komisches Ding. Es waren 80 Teilnehmer, es war gut besetzt, relativ. Ich habe bis zum Halbfinale und ich habe einige Lecks gespielt, nur ein einziges Leck abgegeben, weiß ich meine. Und dann im Halbfinale kommt tatsächlich dann der Erste, der mich so richtig fordert und ich bin komplett eingeknickt. Das war einfach zu viel für mich in dem Moment. Und ich habe auch zu Recht verloren, aber. Ich habe ganz vergessen, wie nervös man da sein kann und so. Aber es hat total Spaß gemacht auch. Da war danach noch eine Exhibition, wo Gaga und Max dabei waren. Wollte ich eigentlich gar nicht hin, wenn ich ehrlich bin. Aber bin dann dort geblieben, weil ich noch jemanden kennengelernt habe dort. Einen Kollegen noch, einen neuen vom Gaga. Und war dann irgendwie, bin dann ein bisschen versackt bis 3 Uhr morgens.
Ja, was sei dir gegönnt.
Ja. Es hat leicht eskaliert. Ich habe aber, hey, mit 42, du brauchst irgendwie 2 Tage, bis du dann wieder dich von sowas erholst. Das war ganz schön heavy. Aber es war mal wieder schön und ich bin auch echt froh, dass ich mir die Zeit genommen habe dafür und das mal wieder gemacht habe.
Als ich so alt war wie du, Robby, habe ich nach so einer Nacht morgens meinen Rücken an der Baumrinde geschubbert, bin eine Runde laufen gegangen und da war alles wieder gut.
Ich höre meinen Vater gerade, als ich so alt war wie du, jeden Morgen 5 Kilometer zur Schule, zu Fuß, ohne Schuhe.
Oh Mann.
Nee. Echt? Da warst du noch so gut unterwegs?
Ach, das habe ich jetzt gerade nur gedacht. Weil du mit 42 so tust, als ob du alt wärst.
Ich spür's.
Ja, das ist.
Ich habe ja vorher gesagt, ich spüre es, ich habe es beim Fahrradfahren jetzt extrem gespürt und deswegen habe ich jetzt auch gesagt, ich steige jetzt langsam um. Ich habe ja immer so gesagt, ohne Batterie, aber jetzt habe ich mir ein Lastenfahrrad bestellt. Mit Motor natürlich.
Für die Kinder halt, dass du die Kinder mit
reinnimmst. Für die Kinder, okay, ja, die können da vorne reinsitzen.
Dann, ja, das ist gut.
Ja,
okay.
Aber es ist so cool, das macht denen so Spaß und mir macht es auch Spaß. Das Ding ist echt geil, das macht echt mega Bock. Und,
sehr gut.
Ja, gönnt man sich doch mal was. Erst über die Gaspreise motzen und dann sich ein neues Fahrrad bestellen. Genau. Das ist wieder typisch deutsch.
Und was mir eben noch eingefallen ist, dass auch so schräg in Bezug nochmal auf die Sauna, ne?
Ja.
Ich glaube, Mark Dartbridge war damals in der Sauna, weil zu der Zeit es irgendwie in der Szene die Meinung gab bei einigen, dass man sich durch den Saunabesuch am Vormittag so ein bisschen an die Temperatur auf der Bühne gewöhnen könnte. Roland Scholten hat mir damals erzählt, er hat teilweise in der Sauna trainiert, weil er sich an die Temperatur gewöhnen wollte. Es stimmt wirklich.
Hast du ihm das geglaubt?
Ich habe ihm das geglaubt.
Ja, okay, alles klar. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Gerücht oder diese Taktik von Phil Taylor quasi in die Welt gesetzt wurde, der gesagt hat, ich gehe immer in die Sauna vor meinen Turnieren und dann alle rein. Sauna belegt heute, sorry.
Oh Mann, lustig.
Aber ist eine gute Taktik, ja, stimmt. Damals waren ja die Temperaturen, man darf es ja echt nicht vergessen oder nicht unterschätzen. Es gab diese LED-Scheinwerfer, die es heute gibt, noch gar nicht. Es waren wirklich diese Dinger, die sich in die Haut brennen und von denen dann 42 Stück auf der Bühne. da sind dann mal kurz mal die 50 Grad geknackt.
Ja, ja, und du weißt noch, auch jetzt, wenn wir vom WM-Austragungsort auch sprechen, Circus Tavern, niedrige Decke, das, da wurde noch geraucht und so. Also ja, da war eine andere Luft.
Stimmt.
Da musst du schon die Sauna auch ein bisschen höher drehen, damit das in etwa Turnierbedingungen sind.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das Darts-Trikot, das du da im Circus Tavern getragen hast, als da noch geraucht wurde, das hast du danach eigentlich direkt verbrennen können, weil den Geruch hast du nie wieder rausbekommen.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Ja.
Ja, so, Ladies and Gentlemen, was gibt's denn sonst auch so?
War es schon. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, was so begeistert war von Danny Jansen. Wir müssen ja auch mal sagen, wir haben ja einiges so ein bisschen prophezeit auch in diesem Podcast. Du. Wir haben darüber geredet, aber allgemein, wir haben darüber geredet, wir haben ein bisschen prophezeit, dass Ratajski so in eine Krise fallen wird, dass das einfach nicht mehr das ist, was es mal war und dass es zum Ende des Jahres wahrscheinlich ein bisschen sich zuspitzen wird.
Der ist wieder raus, übrigens. Der ist wieder rausgegangen heute, ne? Ja.
Ja, genau. Wir haben Danny Jansen prophezeit. Der war ja in den USA bei Jules Van Dong. Hast du das gesehen? Bei Jules Van Dong im Urlaub in Florida. Die haben wohl irgendein paar Exhibitions und Turniere organisiert und Danny Jansen ist einfach darüber geflogen. Was ich so, ich weiß, es ist politisch völlig unkorrekt, aber dann Danny Jansen, also Jules Van Dong scheint klar, Amerikaner, ein ziemlicher Waffennah zu sein. Und dann haben die da hier einen Tisch voller irgendwelcher automatischen Waffen gehabt und Danny Jansen, wie er halt ist in seinen jungen Jahren, schön ein paar Fotos gemacht mit den Knarren und da rumgeballert. Also macht sich natürlich keine Platte, ist ja klar. Aber ich fand das wieder so. Ich war ja auch oft in den USA und habe das ja auch miterlebt, wie die dort mit dem Thema umgehen. Also auf 100 Einwohner kommen in den USA 103 Schusswaffen. Nur um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen, wie krass die da drauf sind damit.
Ja, aber jetzt mal, Robby, ich war wirklich auch einige Male in den USA. Ich habe ja auch ein Dreivierteljahr mal da drüben gewohnt oder gelebt. Ja. Ich hatte mit Schusswaffen nie zu tun. Ich habe keinen Menschen getroffen, der eine Schusswaffe hatte.
Ja, aber Kalifornien ist nochmal was anderes. Die haben auch noch strengere Regeln und so weiter. Okay. Die USA ist ja nicht Los Angeles, San Francisco, New York und Chicago ist, da sind doch viele Schusswaffen unterwegs. Stimmt. Aber es ist eben diese Region, Texas, Arizona, auch in Nevada extrem. Ich war in Las Vegas, da gibt überall Flyer, da kannst du dich von der Limo abholen lassen, auf den Schießplatz gehen, dort mit dem Maschinengewehr einfach rumballern eine halbe Stunde und dann wieder zurückgefahren werden ins Hotel.
Ja.
Also das ist dort ganz normal. Also
oder du gehst eine Pizza essen oder gehst ein Eis schlecken.
Oder so. Kann man alles so machen. Aber ich war ja selber geschockt, wie die damit umgehen, wie die darüber denken. Für uns ist es ja völlig unvorstellbar, dass jemand zu Hause eine Waffe hat. Weißt du, ich meine, das ist ja, wer braucht sowas? Außer Polizisten oder wie auch immer. Also es ist, aber ich fand es einfach so witzig, wie Danny Jansen, das hat halt so irgendwie zu ihm gepasst. Kannst du dir das vorstellen? Danny Jansen mit der Schrotflinte in der Hand, mit seinem Fokuhila, seinem Silberkettchen und so.
Einfach. Redneck.
Ja, original. Genau so könnte ich mir das so vorstellen. Ja, das wollte ich einfach nochmal sagen, weil wie gesagt, manchmal sage ich vielleicht mal Sachen, die man nicht sagen sollte, aber ich fand das einfach lustig. Ja. Sorry.
Du, ich kann dir übrigens sagen, ich habe auch wieder ein paar Einheiten hier am Dartboard gemacht. Ich kriege wieder Lust. Es kommt die Wintersaison wieder. Ich kriege wieder Lust und stehe zurzeit noch nicht so intensiv, wie ich das im letzten Jahr gemacht habe, oder vor zwei Jahren gemacht habe. Aber ich stehe zurzeit wieder am Board und kriege Lust und habe auch mehr Touch, als ich das irgendwie so vor einem halben Jahr hatte. Ich habe eine Phase gehabt, da habe ich gedacht, ich werfe mir die Dinger gleich in den eigenen Zeh. Also ich hatte kein Gefühl, mein ganzer Touch war weg. Der ist zurück.
Ja, dann wird es Zeit für ein Darts-Turnier.
Dann wird's.
Hast du jemals eins gespielt? Mal die Frage. Jemals ein Darts-Turnier
gespielt? Ja, habe ich gemacht. Aber das war. Das,
aber so ein richtiges.
Aber das jetzt,
ich meine jetzt nicht.
Nein, ich habe mal ein Turnier gespielt, aber das war, bevor ich auch irgendwie nur selber ein bisschen Dart auch dann angefangen habe, selber zu spielen. Okay. Das war so ganz am Anfang. Und da habe ich eine Doppelkrise gekriegt. Ich habe echt gut gescored. Ich habe gut gescored. Ich hatte einige Triple-Treffer, aber ich habe dieses Scheißteil nicht in die Doppel reinbekommen.
Ja.
Und damit war meine.
Frag mal Stephen Bunting heute.
Ja, auch.
So ist er nämlich raus. Ja, 18% auf Doppel.
Scheiße.
Und geht gegen Nathan Aspinall raus. Ja. Aber diese Doppel sind schon. Weißt du, das sage ich ja immer wieder auch zu allen, diesen Score, den kriegt irgendwie jeder mal hin. So mal eine Triple 20, 81, 85, auch mal eine 100, das geht relativ zügig. Ja. Aber diese Doppel sind so tricky.
Ja.
Und schön. Aber du hast erst ein einziges Darts-Turnier gespielt.
Ja. Ich habe ja schon, wenn ich da mal so auf Exhibitions war und sowas, bin ich ja oft dann gefragt worden, dann ne, spielst du mal, und dann habe ich das immer gemacht. Dann, das habe ich auch nie lange gemacht, weil dann, je länger die mit mir spielen, desto weniger Chancen habe ich. Ich muss dann sozusagen meinen Promi-Bonus, wenn es den denn geben sollte, den muss ich in die Waagschale werfen. Und da habe ich dann gar nicht so schlecht gespielt. Also, ne, aber ich hatte auch ganz schlimme Spiele. Also.
Okay. Ich fände es auch mal cool, wenn du bei der Promi-Darts-WM mitspielst, so als Partner von einem Profi.
Ach.
Oder du kriegst als Profi den Prominenten als Partner oder wie auch immer. Keine Ahnung, wie wir das zählen. Aber.
Ach nein. Aber die Promi-Darts-WM, die wird es aller Voraussicht nach, da bin ich jetzt auch wieder einige Male gefragt worden, die wird es geben.
Ich kann es kaum erwarten. Ich kann es wirklich kaum erwarten. Ich bin so heiß drauf.
7. Januar.
So heiß. Ja. Da draußen alle. Nee, es freut mich. Es gehört, es ist cool, dass es wieder stattfindet, weil ich finde es eine Riesenwerbung auch für den Sport und dass einfach auch die Leute, das muss im Bewusstsein bleiben auch, dass es das immer noch gibt und wie gesagt, wir warten ja immer noch auf den ganz großen Durchbruch eines Deutschen bei einer WM,
ja,
damit das nochmal die nächste Stufe geht, ja, und durch die Promi-Darts-WM können wir das schön überbrücken.
Ja. Ach du, das ist auch einfach, also mir macht's wirklich Spaß, weil ich gemerkt habe, dass das war vielleicht so im allerersten Jahr nicht unbedingt der Fall bei allen, aber die jetzt daran teilnehmen, einfach auch Bock haben und trainieren, sich so ein bisschen vorbereiten und die auch die realisieren, ey verdammt, das ist unheimlich schwer, das sind ja oftmals auch Ex-Sportler, ne, wie Pommes, wie Pascal Henz und so, die aber auch dann Touch kriegen und die Bock drauf kriegen und das ist cool, das macht immer Spaß.
Es infiziert dich extrem schnell, ja, vor allem dieser Wettbewerb, da wirst du richtig heiß drauf, ja, und willst dann nochmal versuchen und so, kennt ja jeder so, wenn er was Neues ausprobiert, du willst ja dann unbedingt da noch ein bisschen besser werden und du fuchst dich rein, ja.
Und ich habe auf jeden Fall auch, ich bin jetzt auch dabei und spiele mit vielen verschiedenen Sets. So, weiß ich mache so einen kleinen, Neustart, ich gehe nochmal ran, ich werf viel und probiere aus und schraube nochmal andere Flights oben drauf und so. Also ich hab Bock.
Ja, apropos neue Sets, hast du gesehen, Dimitri Vandenberg ist weg.
Von Unicorn.
Ja,
das habe ich
gelesen. Also war echt eine lange Partnerschaft, glaube ich. Das war schon ein Jahrzehnt, glaube ich, mindestens.
Also seitdem der irgendwie unterwegs ist als Spieler wahrgenommen wurde, war der bei Unicorn. Ich glaube auch in Anlehnung durch die Heiberechtsbrüder, die ja auch lange bei Unicorn waren. Ne? Und dann, aber ist noch nicht raus, wohin er geht, ne?
Ja, aber für mich gibt es eigentlich nur zwei Adressen, die da jetzt in Frage kommen für so einen Spieler. Also
Winmo, Target.
Target, ja, und sonst fällt mir jetzt nichts ein. Also,
was mit Red Dragon?
Ja, das ist ja quasi Winmo.
Ja, ich weiß schon, aber.
Geht ja zusammen, Nee. Obwohl, ja, die Nähe zu Peter Wright muss man ja auch noch bedenken.
Ja.
Ja, ich lasse mich mal überraschen, aber wie gesagt, ich will jetzt auch nicht die Spannung rausnehmen, aber.
Ach, du weißt es schon.
Nein, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht.
Ich glaube, der Robin lügt.
Nein, ich habe schon zwei Leute angeschrieben, die es vielleicht wissen könnten. Ich habe die Nummer von Mac nicht mehr, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich direkt gefragt, den Manager. Aber ich habe sie nicht mehr. Und ich habe immer nur, da ist mir aufgefallen, ich hatte immer nur über Twitter mit dem Kontakt. Und ich habe ja meinen Twitter-Account entsorgt und ist natürlich auch der Kontakt weg. Auch zu Paul Nicholson zum Beispiel, mit dem hatte ich auch viel Kontakt über Twitter.
Ich auch.
Das ist mir jetzt dann erst. Danach war eigentlich dann bewusst geworden, scheiße, ich habe irgendwie diesen Draht abgebrochen. Schade.
Es ist witzig, dass du es sagst.
Dawson,
weil ich mit Paul jetzt gerade noch, wir haben jetzt eine Zeit lang geschrieben, so hin und her. Das ist echt auch ein feiner Typ. Hab uns auch überlegt, ob ich hier die ganze Wahrheit, ne, kleine Stories über große Helden, ob ich das über Paul Nicholson mache. Vielleicht mache ich das ein andermal noch. Weil das ein ganz spannender Typ ist, ein intelligenter Kerl, der, ich finde ihn als einer der ganz großen Darts-Experten, die diese Darts-Welt hat. Also ne, ich finde auf einer Ebene mit einem Wayne Mardell, der ich finde sehr gut analysiert, der sich natürlich auch aufgrund seiner eigenen Karriere extrem damit beschäftigt hat, der oft verletzt war, der sich mit allen verschiedenen Dingen da auseinandergesetzt hat und der viel weiß, der sich echt gut auskennt.
Ja. Und das auch nüchtern betrachtet und auch mal hat auch schon Dinge angesprochen, die vielleicht nicht so beliebt waren, aber die angesprochen werden mussten. Manchmal hatte ich das Gefühl bei ihm, auch zu seinen aktiven Zeiten, dass er vielleicht ein bisschen zu viel nachgedacht hat, dass er zu intelligent für diesen Sport war, dass er sich einfach zu viel Gedanken gemacht hat um alles, über ihn und so weiter. Ich werde nicht vergessen, dieses Spiel bei der WM, ich glaube, es war gegen Benito van den Paas, als er seine Darts hat liegen lassen auf dem Tisch nach dem Verlust. Und es war schon so ein Ding, jetzt ist das wahrscheinlich Ende. Das Ende von ihm. Ja. Und ich kann mich noch sehr gut an dieses Spiel erinnern, weil er war die ganze Zeit in Führung, mehr oder weniger, hatte das Spiel in der Hand und irgendwann wollte er den Showman machen und hatte 50 Rest und Benito van den Paas war noch nicht mal auf einem Finish und Paul geht direkt aufs Bullseye mit dem letzten Dart. Trifft es natürlich nicht, muss im nächsten wieder umbauen, verpasst dann, glaube ich, auch nochmal die große Zahl als erstes, hat nur einen Dart. Und dann habe ich gedacht, vielleicht wäre seine Karriere nochmal gestartet, wenn er statt aufs Bullseye gestellt hätte. Weißt du, ich meine?
Ja.
Und weil er wäre so ein Typ, wo das genau so gesagt hätte, wie ich jetzt in dem Moment. Er hätte nämlich auch gesagt, ey, das war eine ganz, ganz schlechte Idee von dem Spieler, da aufs Bullseye zu gehen. Das war überhaupt nicht nötig.
Ja.
Und deswegen glaube ich manchmal, das hat ihn, er wollte einmal so mal eine coole Aktion bringen und nicht diese Standardsachen abspulen. Obwohl er auch ein paar geile Sachen gemacht hat, dieses Winken von Taylor und so. Klar war das nicht Taylor, Taylor bei den UK Open rausgenommen hat. Und winkt dann so in Richtung Publikum oder Taylor nach dem Motto Tschüss, bye bye und so. Und war ja auch so ein bisschen zwischen ihm und Taylor dann so ein bisschen heiße Luft.
War schon, ja, absolut.
Ja.
Das war eine Zeit lang der Einzige, der auch medial in Interviews Taylor herausgefordert hat und gesagt hat, ich kann Taylor schlagen. Das hat sich kein anderer getraut, ne?
Nee.
Aber der war auch so clever zu wissen, ich muss das über diese Schiene vielleicht versuchen, vielleicht kann ich ihn so ein bisschen kitzeln, ne? So ein bisschen aus der Balance bringen.
Ja, hat viel Verständnis über Dart und viel Wissen über die Geschichte und so weiter. Ja. Der weiß eben, wer Tom Kirby war und solche Sachen, weißt du, ich meine, das ist schon krass.
Ja, und der hat dann auch noch, finde ich, ganz spannend, so, der ist ja in England groß geworden und ist da auch im Darts in den Kneipen groß geworden, kennt sich da gut aus, dann den Schritt nach Australien gemacht, weil er gemerkt hat, er schafft es nicht in England, sich da in die Profiszene zu spielen, ist ja dann über Australien zur WM gekommen und dann hat es plötzlich Klick gemacht, ne? Ja, gute Geschichte. Ja. Mein lieber Robby, es ist 0.24 Uhr, sehe ich hier gerade. Ich habe morgen echt einen langen Tag, der Spieltagssendung, diese Bundesliga-Sendung ist echt eine anstrengende Sendung. Also die ist so kleinteilig, du musst an so viele Sachen denken, da musst du frisch in der Birne sein.
Ja, ich habe morgen auch einen langen Tag.
Ach, du musst ja kommentieren, 8 Stunden.
Ja, hallo, natürlich. 2 Sessions. Ja,
absolut.
Und du weißt ja, mit Vorbereitung.
Ja, ja, klar. Ja,
das ist morgen mit Tom Kirsten und dann abends mit Adrian Geiler. Ich sage jetzt, ich will keine Witze über diesen Nachnamen.
Keiner geht steiler als der Geiler.
Aber es ist ein super Typ. Es war das erste Mal gestern, dass wir zusammen das gemacht haben. Hat mir mega Spaß gemacht. Mit Tom verstehe ich mich ja sowieso super. Und auch diese Recherchen und so weiter, die zwei betreiben, das ist ja teilweise, also haarsträubend, was die da rausholen. Weißt du, was ich meine? Also da, ich habe jetzt, Daniel Larsson wäre fast Karate-Profi geworden. So. Das haut niemand raus,
aber
nur die zwei.
Aber jetzt würde ich sagen, mit dieser Meldung können wir natürlich sehr, sehr gerne Game On auch hier beenden. Folge Nummer 115. Und liebe Grüße an Adrian und an den Tom.
Ja.
Und an euch.
Ja, und vergesst nicht.
An alle, bewertet, die ich kenne.
Ja, bewertet diesen Podcast mit 5 Sternen. Teilt ihn, weil wir sind zurück aus der Sommerpause. Jetzt gehen wir richtig steil, würde ich mal sagen.
Und jetzt geht
die heiße Phase.
Jetzt geht's in die heiße Phase und wir gehen jetzt auch natürlich wirklich in Richtung WM. Jetzt kommen die großen Turniere. Jetzt glüht Game On, der The Zone Podcast.
Ja.
Und jetzt wieder ran ans Board, trainiert fleißig, werft mir viele 180er, übt die Doppel. Das ist wichtig. Double makes the money. Also, macht's gut.
Okay.
Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.